Die Unterröcke. Also ich verstehe mich nicht als Bräutigam heute Morgen, vielmehr als Trauzeuge. Bei jeder Hochzeit ist doch das der erste Höhepunkt, der Einmarsch der Braut. Ich war gestern an einer Hochzeit gesehen und ich kann euch sagen, da ist nichts gelaufen in dieser Kirche, bevor eine Braut gekommen ist. Am 1 hat die Trauung angefangen, wir sind dort gehockt, es ist 2 ab 1 geworden, 4 ab 1. 11 ab 1 hat die Band angefangen zu spielen und die Braut ist endlich gekommen. Und alle haben gewartet. Und kaum kommt die Braut rein, stehen alle auf und starren auf die Braut. Auf das haben sie gewartet und schauen die wunderschöne Frau an, wie sie da rein marschiert. Sie ist vom Vater gebracht worden. Der Höhepunkt. Wer ein bisschen vergessen geht zu diesem Zeitpunkt, ist der Bräutigam. Der steht da vorne, ein bisschen verloren. Obwohl er keinen Sport macht, hat er einen Puls von 180. Die Knie schlottert, die Hände werden feucht. Warum? Jetzt kommt sie. Seine Braut, die Frau, die er so lange auf sie gewartet hat, wird da angeführt und er darf sie in Empfang nehmen. Danke vielmals, Pam. Du darfst vorerst mal wieder am Platz sitzen. Die Bibel benutzt, ja, gebt doch der Pam einen Applaus, genau. Die Bibel benutzt viele verschiedene Bilder, um die Beziehung von Jesus Christus zu seiner Gemeinde zu beschreiben. Unter anderem, und ich glaube, das ist wahrscheinlich das schönste Bild, ist eben das von Bräutigam und Braut. Paulus wendet sich im Epheserbrief, Kapitel 5, wendet er sich an die Gemeinde und sagt ihnen, wie dass sie mit ihren Frauen umgehen sollen. Er ermutigt sie, ja, er befiehlt ihnen, liebt sie, versorgt sie. Das ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Texte, wo er sich am Beispiel von Jesus, wo die Gemeinde liebt, orientiert. Es ist ein Text, der sich in erster Linie um das Verhältnis von Mann und Frau dreht, aber gleichzeitig eben auch um das Bild von Gemeinde und Christus. Wir sind Anfangsjahr in eine Serie gestartet, «Ich will meine Gemeinde bauen». Die Serie, wo es um die Gemeinde geht, ist dann von einer aufdringlichen Dame namens Corona abrupt unterbrochen worden. Wir machen einen zweiten Versuch und wir starten eine zweite Serie, wo wir anschauen wollen, wer ist eigentlich gemeint? Wie hat sich Gott gemeint gedacht? Was ist das Ziel von Gemeinde? Wir wollen die Gemeinde tiefer verstehen und hoffen, dass wir das mal nicht wieder werden müssen abbrechen. Und um da hineinschauen, wenn wir heute den Text aus Epheser 5 ab dem Vers 25 miteinander anschauen. Wir werden den miteinander lesen, die 3 Verse, Epheser 5, 25 bis 27. Und ich möchte euch ermutigen, hört nicht an, was Jesus da den Männern sagen will. Auch wenn das der erste Fokus ist. Und auch Frauen, hört nicht an und denkt, ja, jetzt ist gut, gehört das wieder mal. Sondern legt euren Fokus darauf, was sagt Paulus aus über die Beziehung von Braut und Bräutigam in Bezug auf Gemeinde und in Bezug auf Jesus. Epheser 5, 25 bis 27. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu seiner Braut von makelloser Schönheit machen, sie heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Ein wunderbarer Text. Und wir haben da verschiedene Punkte, die uns über den Bräutigam, über Jesus offenbart werden. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Das Erlösungswirken von Jesus steht da im Fokus. Das stellvertretende Erlösungswirken. Jesus, der sich für seine Braut aufgeopfert hat und gesagt hat, die Braut ist mir so wichtig, die ist mir so wertvoll, ich gebe mein Leben hin, für die Menschen, die zu meiner Braut gehören. Die Braut, die eigentlich sterben musste. Die Situation war ja relativ verzwickt. Die Brut, das haben wir ja Anfangsjahr schon kurz anschauen, die Gemeinde, die sich zusammensetzt aus allen Menschen, die an Jesus Christus glauben, das ist die Brut, das ist die Gemeinde. Aber das sind alles Menschen, die hätten müssen sterben. Sie wären verloren gewesen, weil sie in einer Trennung zu Gott leben. Der Bräutigam aber, Jesus Christus, der will nicht, der hat nicht wollen, dass seine Brut muss sterben, dass die Menschen müssen verloren gehen ewig. Und was macht er? Er entscheidet sich, hey, die Strafe, die Folge der Sünde, der Tod, die trage ich selber. Darum das Kreuz. Jesus, der am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Und das ist der Moment, wo wir in jedem Hollywood-Film ein Problem hätten. Jetzt ist die Brut zwar gerettet, aber der Bräutigam ist tot. Und da kommt die Qualität der biblischen Botschaft. Jesus als Sohn Gottes hat vom Tod nicht gehalten werden. Er ist auferstanden, darum feiern wir Ostern. Und so lebt heute die Gemeinde, die Brut und der Bräutigam und schauen an einer fantastischen Hochzeit entgegen. Offenbarung 20 umeinander können wir von dieser Hochzeit lesen. Die Gemeinde, die Brut, der Bräutigam, Jesus, beide leben. Warum hat Jesus das gemacht? Warum hat er sich selber aufgeopfert? Wenn wir anfangs vom Vers 26 nachher lesen, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Das ist sein Ziel, das ist sein Fokus. Er will seine Brut retten, um sie zu seinem Eigentum zu machen. Um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Jemanden heilig machen. Etwas Heiliges bedeutet, das in die Gemeinschaft, in Verbindung mit Gott zu bringen. Israeliten mussten Gegenstände heiligen. Das heisst, sie zur Nutzung ausschließlich für Gott bereitstellen. Es sind seine Gegenstände. Wenn Gott Menschen heiligt, das sind das Menschen, die sein Eigentum werden. Sein Besitz. Das sind Menschen, die in Verbindung, in Gemeinschaft mit ihm getreten sind, die in seine Gegenwart gekommen sind. Es geht, wenn Gott Menschen heiligt, eigentlich um eine Wiederherstellung von dem Ursprungszustand. Der Ursprungszustand, den Adam und Eva verloren haben. Sündenfall. 1. Mose Kapitel 3. Seitdem hat der Mensch keinen Zugang mehr zu Gott. Es gibt keinen Mensch, der heilig ist und heilig lebt. Und Jesus kehrt den Zustand um und führt uns wieder in eine heilige Beziehung. Er führt uns in einen heiligen Stand vor Gott. Und das ist irgendwo das Fantastische am Wirken von Jesus. Wir müssen uns das mal vorstellen. Zu dem Zeitpunkt, wo Jesus für seine Brut stirbt, ist seine Brut nicht heilig. Ist seine Brut nicht schön. Ist sie nicht ansehnlich. Zu dem Zeitpunkt, wo Jesus seine Brut befreit hat, ist sie hässlich, wüst, sie stinkt zum Himmel. Die Bibel nennt das Sünde. Die Bibel sagt dem, wir sind Finden Gottes gewesen. Jesus hat uns geliebt, wo wir noch Finden Gottes gewesen sind. Stellen wir uns mal vor, was ist das für eine Liebe, die sich aufopfert und stirbt für den Find, damit jemand zum Freund werden kann. Jesus liebt seine Gemeinde nicht, weil sie so schön ist. Oder weil du so schön gewesen wärst. Oder so ansehnlich. Jesus liebt, weil Jesus uns liebt, hat er uns zu etwas Schönem gemacht. Er hat uns geheiligt. Und daraus heraus ist etwas Schönes entstanden, ist etwas Schönes geworden. Er hat uns gereinigt. Wie hat er das gemacht? Wie hat er uns gereinigt? Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Das Wort Gottes, sagt Paulus, ist wie ein reinigendes Bad, wie eine Dusche, wo man drunter stehen kann, ein geistliches Bad. Und er sagt, wenn Gottes Wort ins Leben von einem Menschen hineinkommt, hat das eine Kraft, es entfaltet eine Kraft, es bewegt in den Herzen, es zeigt Menschen plötzlich auf, ich bin getrennt von Gott. Ich bin ja genau das, was die Bibel sagt, ich bin sündig. Ich bin so falsch. Wir kennen alle unser Herz und wissen, was da innen abgeht. Und wenn das Wort Gottes kommt, dann fängt es uns an zu reinigen. Er zieht uns in eine Beziehung mit ihm. Und dort, wo Menschen das geschehen lassen und sagen, jawohl, Jesus, ich will mit dir unterwegs sein, du sollst mein Bräutigam sein, ich will die Vergebung in Anspruch nehmen, oder wie auch immer, dass man das zum Ausdruck bringt, dort kommt die Reinigung durchs Wort und plötzlich stehen wir als Brut da. Also etwas Schönes. Ein ungewohnter Gedanke für uns Männer, aber es ist ja eh noch speziell. Die Brut ist das Gesamte von allen Gläubigen, nicht einfach der einzelne Mann oder die einzelne Frau. Und ab dem Moment, wo Menschen Brut Jesu werden, ab dem Moment geht die Post ab. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Ab dem Moment, wo er die Gemeinde, die Leute zu seiner Brut gemacht hat, da passiert etwas. Jetzt kommt das ganze Reinigungsprogramm. Jetzt kommt Wellness, jetzt kommt Pediküre, Maniküre, Fangopackungen, Runzelnentfernung und was man halt alles noch so machen kann. Jesus will seine Gemeinde wunderschön machen. Er will sie aufs Hochzeit zubereiten, dass sie die schönste Brut wird. Oder wie es Paulus nachher im Vers 29 ein bisschen später ausdrückt, da braucht er ein zweites Bild vom Körper. Jesus, was Haupt ist, die Gemeinde ist der Körper. Und er sagt, er tut alles. Er pflegt den Körper, er nährt den Körper. Von dem Zeitpunkt weg, wo er seine Brut hat, führt er sie, begleitet er sie, er gibt ihr alles, was sie braucht. Von A bis Z. Ziehen wir das mal kurz zusammen. Die Gemeinde ist die Brut. Und sie ist nicht einfach aus sich selber raus schön. Jetzt alle, die hier geheiratet sind oder einen Partner haben, ich rede vor allem die Männer an, ich gehe davon aus, ihr habt eure Frau, eure Freundin ausgesucht, weil sie euch gefallen hat. Also ich hoffe es zumindest, dass sie euch gefallen hat und noch gefällt. Eine äußerliche und eine innere Schönheit, die euch da entgegengekommen ist. Und das ist gut so. Aber Jesus hat seine Brut ausgesucht, wo sie hässlich war. Und hat sie angefangen, schön zu machen, durch seine bedingungslose Liebe. Hat seine Brut angefangen, schön zu werden. Niemand von uns gehört zur Gemeinde, weil er so toll ist, weil er so genial ist. Jeder von uns war im wortwörtlichen Sinne ein Drecksack gewesen. Tut mir leid, dass ich euch das so schonungslos sage, aber ich beziehe mich damit ein. Niemand von uns hat es verdient, Brut zu sein, weil wir nicht ansehnlich waren. Und Jesus sagt, ich liebe dich und ich will dich zu meiner Brut machen. Und der Bräutigam reinigt die Gemeinde weiterhin. Er reinigt seine Brut. Was heisst das im Klartext? Offensichtlich geht es da jetzt nicht um eine spezifische Gemeinde, wie die FG Altstädte. Es geht auch nicht um eine Denomination, wie FG Mennoniten oder weiss nicht was, sondern es geht in erster Linie, wenn man von Gemeinde redet, um die Gemeinschaft von allen Gläubigen weltweit zu aller Zeit. Aber da drin wird natürlich die einzelne Denomination oder die einzelne Ortsgemeinde zum Ausdruck, zur Manifestation von dieser weltweiten Gemeinde. Also in dem Sinn, wenn wir sagen, Jesus liebt seine Brut über alles, dann meinen wir die weltweite Gemeinde, aber wir meinen genauso auch die FG Altstädte oder andere Gemeinden, die ihr kennt. Wir sind Brut Jesu. Die Schwierigkeit ist einmal ein bisschen zu unterscheiden, ja, wer, der jetzt da in dieser Gemeinde im Gebäude ist, hat sich für ein Leben mit Jesus entschieden und sagt, das glaube ich auch. Es sind natürlich nur die Menschen, die sagen, ich glaube das und ich will mit dem Jesus unterwegs sein. Das sind die Menschen, die zu dieser Gemeinde gehören. Und die Gemeinde ist wertvoll. Sie ist wertvoll für Jesus. Seine Liebe und seine Identifikation geht so weit, dass er sagt, wir haben es schon gehört, du bist mein eigenes Fleisch. Du bist mein Körper. Das bedeutet, wenn du angegriffen wirst, wird auch ich angegriffen. Dort, wo die Gemeinde Jesu verfolgt wird, wird Jesu verfolgt. Dort, wo die Gemeinde Jesu sich freut, freut sich auch Jesus. Die Liebe und Identifikation mit der Gemeinde geht so weit, dass er die Gemeinde als sein Tempel bezeichnet. Das haut euch vermutlich nicht aus den Socken. Und ich glaube, das liegt daran, weil wir kein Verständnis mehr haben, was ein Tempel ist. Ich rede nicht von einem Hindu-Tempel oder so, ich rede von dem Tempel in Jerusalem, der nicht mehr existiert. Was ist das für ein Aufwand gewesen, den Tempel aufzubauen? Was ist das für ein Aufwand gewesen, den Tempel reinzuhalten? Der ganze Tempeldienst, die Opfer. Warum hat man das gemacht? Der Tempel ist die Wohnung Gottes unter den Menschen gewesen. Gott hat Einzug gehalten in den Tempel. Wir lesen das beim Salomo. wie die Herrlichkeit Gottes den Tempel erfüllt hat. Man konnte nicht mehr rein. Es war gefüllt mit Rauch, Gegenwart Gottes. Und so ist der Tempel für die Israeliten der Ort geworden, wo Gott wohnt. Da kann man Gott begegnen. Der allmächtige, allwissende, geniale, gewaltige Gott kommt auf die Erde und nimmt Wohnung bei den Menschen. Das ist Tempel, das bedeutet Tempel. Ein riesiges Geschenk. Und jetzt kommt das Neue Testament und Gott offenbart uns, es gibt einen neuen Tempel, das ist Gemeinde. Das sind die Menschen, die in Gemeinde sind. Gott wohnt in den Gläubigen durch seinen Heiligen Geist. Die Gegenwart Gottes wird in der Gemeinde offenbart. So stark ist die Identifikation, die Liebe zur Gemeinde, dass er uns zu seinem Wohnort macht. Das müssen wir uns zuerst mal irgendwo so richtig auf der Zunge zergehen lassen. Und das Ziel ist es, die Brut, die Gemeinde immer noch schöner zu machen. Noch reiner zu machen. Soweit einmal die kurze Übersicht, wer der Bräutigam ist und was er gemacht hat und was er noch tut. Jetzt wollen wir aber mal anschauen, ja, was ist denn die Aufgabe der Brut? Was macht Brut? Brut macht eigentlich nichts anderes, als dastehen und schön sein. Die Aufgabe der Brut ist es, noch schöner zu werden, noch reiner zu werden. Und das ist noch ein spezieller Gedanke. Nächste Woche, wir haben es gehört, Matthias und Catalina heiraten. Jetzt stellen wir mal vor, der Matthias bei der Verlobung hat der Catalina gesagt, du wirst meine Brut und du hast jetzt eingewilligt, du hast Ja gesagt zu meinem Antrag. Lass jetzt, Mädchen, von jetzt an machen wir dich zur schönsten Frau. Von jetzt an musst du jeden Tag eine Gesichtsmaske machen. Von jetzt an gehst du in die Porenreinigung. Von jetzt an dieses und jenes. Irgendwann wäre der Marc gekommen und hat gesagt, so jetzt Bürstchen. Entweder hast du meine Tochter so lieb, wie sie ist, oder du kannst verschwinden. Oder? Also wenn ein Mann das Gefühl hat, er muss jetzt seine Frau noch immer schöner machen und es genügt ihm nicht, für was er sich entschieden hat, dann stimmt etwas nicht. Aber es ist genau das, was Jesus macht. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Das ist der Plan von Jesus mit der Gemeinde. Und damit meint er nicht unser Kirchengebäude. Und er meint nicht unser Gemeindeprogramm und unsere Gottesdienste und was wir alles machen. Dass das muss schöner werden. Sondern er meint uns als Personen. Dass wir reiner, dass wir schöner werden. Dass wir Jesus ähnlicher werden. Früher hat man das Heiligung genannt. Heute ist das ein Wort, das Christen nicht mehr verstehen. Heute nennt man es anders. In einer Süd reiner und schöner werden. Jesus ähnlicher werden. Die Aufgabe der Gemeinde ist es, ein Gefäß zu sein, das das ermöglicht, dass die Gläubigen, die da zusammenkommen, den Reinigungsprozess erleben dürfen. Und damit stellt sich natürlich die Frage, wie geht das? Wie funktioniert das? Wie kann eine Gemeinde eine reine Gemeinde sein, die diesen Prozess ermöglicht? Und wenn wir den Deckel von diesem Fass auftun, dann hocken wir noch lange da und darum tue ich den Deckel schnell wieder zu. Nicht, weil ich es totschwiegen will, sondern wenn wir noch einen anderen Fokus legen wollen. Aber wer sich ein bisschen Gedanken machen will, was sind denn Zeichen von einer reinigen Gemeinde? Was sind so Merkmale von einer Gemeinde, die uns in den Reinigungsprozess hineinführt? Habt ihr ein Gottesdienstblatt? Wir machen einen Versuch jetzt da im Herbst mal mit Gottesdienstblättern am Sonntag, wo ihr Notizen machen könnt, Infos habt. Und ihr habt auch weiterführende Infos zu den Predigten drauf. Dort findet ihr so Merkmale von einer reinen Gemeinde. Das ist keine abgeschlossene Aufzählung, aber es sind solche Merkmale, die wir finden, wenn die Gemeinde sich nach dem ausstreckt, dann ermöglicht sie uns einen Prozess von der Reinigung und vom Schönerwerden. Das einfach als Anmerkung für die, die da tiefer drin hineingehen wollen. Im Hauskreis oder alleine. Wichtig ist für mich an dieser Stelle, dass wir zwei Sachen verstanden haben. Als erstes, die Gemeinde ist Jesus unglaublich wichtig, so dass er sich aufopfert und sich hingibt. Zu dem Zeitpunkt, wo sie noch nichts von ihm wissen will, wo wir noch Finden Gottes sind, wo wir noch hässlich sind. Und das Zweite ist, was mir wichtig ist, dass wir es verstanden haben, Jesus will die Gemeinde reinigen. Er will jeden Einzelnen von uns reinigen und schöner machen. Dass er uns zur Vollkommenheit leitet, am Ende der Tage. Dass wir nicht stehen bleiben, sondern ihm näher kommen. Und so möchte ich dir die Frage stellen, wie stehst du persönlich zu der Brut Jesu? Wie stehst du zur Gemeinde? Wie gehst du mit ihnen um? Wie denkst du über sie? Und an dieser Stelle möchte ich dich, Pam, noch mal führen bitten. Pam, das habt ihr gemerkt, sie versinnbildlicht heute Morgen die Braut Jesu, die Gemeinde. Und ich wollte euch das mal zeigen oder mal verbildlichen, wie wir oft mit Gemeinde umgehen. Wie mit Gemeinde umgegangen wird. Ich glaube, ich hoffe, die Technik nicht verwünscht. Das Schlagzeug sieht noch ganz aus. Das war ein bisschen hoch gewesen, gell, Pam? Entschuldigung. Wir haben eine Dusche hinten, zum Glück. Es gibt viele Menschen, die so mit der Brut von Jesus umgehen. Und damit meine ich nicht die Menschen, die Gemeinde verfolgen, in irgendwelchen fernen Ländern. Ich meine Leute wie du und ich, die in einer Gemeinde sind. Ich meine Leute wie ich. Wenn ich zurückdenke, wie ich oft nicht verstanden habe, was Gemeinde ist, wie ich Gemeinde behandelt habe, wie ich über Gemeinde gedacht habe, dann bin ich der, der Gemeinde mit Dreck beworfen hat, sie mit Füßen getreten hat. Dein Einsatz ist schon wieder vorbei, Pam. Merci vielmals, du darfst an Platz oder Richtung Dusche, was dir lieber ist. Ja, ich glaube, wir nehmen es einfach in Kauf. Genau, und da den Boden, den können wir nachher relativ gut putzen. Wir haben gesehen, dass die Identifikation von Jesus mit der Gemeinde so tief ist, dass dort, wo die Gemeinde angegriffen wird, er selber angegriffen wird. Dort, wo Jesus gemeint, verhöhnt wird, belächelt wird, missbilligt wird, geringschätzt wird, dann ist es eine Geringschätzung von Jesus. Dann ist es eine Missbilligung von Jesus. Dann ist es ein Belächeln von Jesus. Versteht ihr euch, was ich meine? Können wir vielleicht nachvollziehen, wo das wir selber schon die sind, die gemeint, Jesus beschmutzen? Vielleicht beschmutzen, weil wir das, was Jesus liebt, seine Brut, verächtlich betrachten. Vielleicht nicht die Gemeinde als Ganzes, aber einzelne Leute aus der Gemeinde. Ich bin überzeugt, jeder von uns hat Menschen in dieser Gemeinde oder in deiner Heimatgemeinde, wo er nicht mag, wo er sich ärgert, wo er gering von ihnen denkt, Abschätzung von ihnen denkt. Und das sind Menschen, die zur Brut gehören. Eine Beschmutzung von Brut. Oder wenn wir der Gemeinde nicht den Stellenwert geben, wo Jesus der Gemeinde zugedacht hat. Jesus ist so wichtig, die Gemeinde zu gründen und sie als Mittel zur Heiligung zu brauchen, zum reiner werden. Und wie viele Christen gibt es, die sagen, ich brauche die Gemeinde nicht. Ich schaffe das alleine. Ich ziehe mein eigenes Ding durch. Verbindlich zu einer Gemeinde stellen, für was auch, braucht es nicht. Oder wenn wir finden, Reinigungsprozess, für was auch. Also, ich bin gerettet, ich bin geheiligt worden und jetzt will ich mein Leben geniessen. Irgendwo muss ich ja das Geld ausgeben. Irgendwo ist es ein anstrengend, mich dieser Reinigung auszusetzen. Gott will immer noch, dann zeigt er mir da wieder etwas auf und dort, das ist mir zu mühsam. Vielleicht kommen da weitere Sachen in den Sinn, das sind alles Sachen, die letztendlich dazu führen, dass wir die Gemeinde beschmutzen und nicht ihre Schönheit hochheben. Ich glaube, die Gemeinde Jesu ist nichts, wo wir Christen sonderlich stolz drauf wären. Du kannst dich selber prüfen, ob das stimmt oder nicht. Christen reden viel davon, dass sie lernen wollen, das Herz Gottes für die Armen anfangen zu teilen, für die Verlorenen. Wir müssen das Herz Gottes für die verlorenen Menschen wieder rüberkommen. Aber ich glaube, wir müssen auch lernen, Gottes Herz für die Gemeinde wieder rüberzukommen. Die Liebe für die Menschen, die in der Gemeinde sind, wieder rüberzukommen. Und ich möchte dich ganz konkret fragen heute Morgen, liebst du die Gemeinde von Jesus? Liebst du sie? Und damit meine ich die weltweite Gemeinde, die Gläubigen grundsätzlich. Ich möchte dich aber auch fragen, liebst du deine Gemeinde, wo du daheim bist? Auch das ist Gemeinde Jesu. Liebst du deine Gemeinde? Warum fällt es uns oft so schwer, Gemeinde zu lieben? Warum kommt uns, wenn wir von Gemeinde reden, nicht als erstes Bild von einer wunderschönen Brut in den Sinn? Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass unsere Sicht von Kirche, von Gemeinde, von schlechten Erfahrungen geprägt ist und von falschen, von verzerrten Vorstellungen. Wenn wir von Gemeinde reden, dann haben wir oft das Gebäude vor Augen, wir haben eine Denomination vor Augen und wir haben Menschen vor Augen. Menschen, die wir nicht mögen, Menschen, die uns vielleicht verletzt haben. Menschen, die geheuchelt haben, die von sich behaupten, sie seien Christen. Aber wenn man wüsste, was dort wirklich abgeht, und du weisst es, und darum kannst du diesen Menschen nichts mehr abkriegen. Wir denken an Menschen, die uns verletzt haben, vielleicht Pastoren, vielleicht ich, die da vorne stehe und heute predige und du sagst, was erzählst du mir, Benni, du hast mich so verletzt. Oder Ältesten, oder Diakonen. Und du musst sagen, das soll gemeint sein, das soll schön sein. Und darum fängt man an, Gemeinde zu verachten. Darum fängt man an, zu sagen, Gemeinde ist mir nicht wichtig, das soll nichts mehr in meinem Leben zu tun haben. Und ich möchte fragen, haben wir das Recht dazu? Haben wir das Recht dazu, eine Gemeinde gering zu schätzen, wegen falschen Erfahrungen, die wir gemacht haben? Tatsache ist, die Gemeinde ist von Jesus über alles geliebt. Und Jesus hat nie gesagt, dass die Gemeinde perfekt ist. Im Gegenteil. Wenn wir die Briefe von Paulus, von Petrus und den anderen Aposteln lesen, dann sehen wir, wie die Gemeinden Fehler hatten. Es gibt keine perfekte Gemeinde in der Bibel. Und das gibt es auch heute noch nicht. Eine Gemeinde wird nie perfekt sein. Das ist falsch. Sie wird nicht perfekt sein, solange wir noch in dieser Welt leben. Aber Jesus schafft auf Perfektion an. Er schafft auf die Vollendung an. Er will die Gemeinde reiner machen, schöner. Und er wird es schaffen auf die Ewigkeit an. Das ist das Ziel. Das stärkste Argument, warum wir die Gemeinde lieben sollten und wertschätzen, ist das, dass Jesus selber sie liebt und wertschätzt. Und das stärkste Argument, warum wir uns in die Gemeinde investieren sollen, für Ausgaben vielleicht sogar, ist das, dass Jesus sich selber in die Gemeinde investiert und total verausgabt hat. Er hat alles gegeben. Als Christen sind wir dazu berufen, Gott nachzueifern. Wir sollen uns ins Bild von seinem Sohn verwandeln lassen. Und dann ist es eigentlich keine Frage, dass wir auch das lernen sollen, lieben, was er liebt. Liebst du die Brut Jesu? Liebst du die Gemeinde? Liebst du deine Gemeinde? Wenn du merkst, dass dir die Gemeinde eigentlich egal ist, wenn du merkst, dass du enttäuscht oder verletzt von Gemeinde bist, ja vielleicht auch Hass hast auf Gemeinde, Hass auf einzelne Leute aus der Gemeinde, dann wollte ich dich heute Morgen ermutigen, komm ins Gespräch mit Jesus. Fang mit Jesus an, darüber reden und beicht ihm das. Bekenn ihm das und sag, Jesus, schau, mir ist heute bewusst worden, wie wichtig das dir gemeint ist, aber ich kann das nicht teilen. Ich habe so Mühe mit deiner Gemeinde oder mit Leuten aus deiner Gemeinde. Zeig mir einen Weg auf, wie sich das verändern kann. Und ich will dich ermutigen, wenn du verletzt worden bist von Leitern, von Leuten aus der Gemeinde, komm doch auf uns, auf mich, auf den Ältesten zu und besprich das mit uns. Vielleicht ist das weit zurück, gar nicht Leute, die jetzt noch in der Leitung sind. Aber vielleicht hilft es doch, das mal zu besprechen. Und umso mehr, wenn die Leute noch in der Leitung sind, komm bitte. Vielleicht haben wir das nicht einmal gemerkt, dass wir das in die Ordnung tun vor Jesus, dass wir euch um Entschuldigung bitten können. Dass die Gemeinde zurück zu dieser Schönheit kommt, wo Jesus ihr schenken will. Lasst uns dem Reinigungsprozess von Jesus nicht entziehen, sondern ganz bewusst darunter stellen. Es gibt nichts, was er nicht reinigen kann. Man lässt sogar von Runzeln, die er beseitigen will. Das braucht heute moderne Chirurgie und das hält gleich nicht lang. Bei Jesus ist es ewig. Wir wollen übergehen in eine Zeit einfach von der Stille. Hat in diesem Vertiefungsblatt hat's auch ein paar Fragen, die dir vielleicht helfen, mehr in die Tiefe zu kommen, wenn du nicht eh schon Punkte hast und mit Gott reden willst. Und ich schließe die Zeit nachher mit einem Gebet ab. Oh Jesus, wir sind so bedürftige Menschen. Wenn wir ehrlich sind und von dir uns mal beleuchten lassen, da ist so viel Schmutz in unserem Leben. Und ich will dir Danke sagen für all die Leute, die du geheiligt hast, die aus dem Schmutz rausgezogen worden sind, die wieder in Beziehung mit dir dürfen sein. Und jetzt dürfen wir deine Braut sein. Und du weißt, wie es uns oft herausfordert, einfach anzuheben, uns schöner machen zu lassen, uns reinigen zu lassen. Und ich bitte dich darum, dass das mehr und mehr passieren darf, dass die Gemeinde ein Ort darf sein, wo der Reinigungsprozess stattfinden darf. Und du weißt, wo wir selber falsch und negativ von Gemeinde denken, wo wir die Begeisterung für Gemeinde nicht teilen können, aus was für Gründen auch immer. Und da bitte ich, dass du unser Herz etwas anfängst zu bewegen. Und ich bitte dich besonders darum, dort, wo Beziehungen nicht in der Ordnung sind, wo Beziehungen verhärtet, kaputt sind, dass da der Heilung drin kommt. Dass du den Mut gibst, so Sachen zu klären, dass wir als Gemeinde ein Stück mehr zu dieser Schönheit zurückfinden, die du uns möchtest schenken. Amen.